Ich bin gerade von der Arbeit gekommen. Ich weiß noch gar nicht, was mich erwartet. Ich lasse es auf mich zukommen.
Ich bin total offen. Ich erwarte viele Trainer und gute Kontakte.
Ich erwarte einen spannenden Abend mit interessanten Gästen, einen interessanten Vortrag und aktives Netzwerken.
Ich lasse mich überraschen.
Lassen Sie sich auch überraschen von der 13. Folge Pod4U, dem Podcast der Gabal-Regionalgruppe Berlin-Brandenburg. Wir möchten Ihnen mit dem Pod4U einen Eindruck der Gabal-Abende in Berlin geben und natürlich einen Impuls für Ihre Arbeit. Die, die dabei waren, laden wir ein zum Wiederhören und allen möchten wir Lust auf die nächste Veranstaltung machen. Mein Name ist Brigitte Hagedorn. Das Thema des Gabal-Regionalabends im September war PR, Pressearbeit. Und unser Referent Jakob Özkades stellt sich gleich selbst vor und sagt, was wir erwarten können. Viel Spaß beim Zuhören.
Was habe ich heute vor? Also zunächst mal geht es darum, warum überhaupt PR? Also warum ist das überhaupt wichtig, dass man sich mit Pressearbeit beschäftigt? Weil man muss Zeit investieren, man muss vielleicht auch Geld investieren. Das sind alles Ressourcen und es ist wichtig, aber dass man meiner Meinung nach sich damit beschäftigt und auch Zeit investiert, weil das langfristig gesehen für jedes Unternehmen, für jeden Verein, für den Verband immer positive Auswirkungen hat. Das ist das Entscheidende. Danach die sehr oft gestellte Frage, wonach suchen eigentlich Journalisten? Was wollen die haben? Was soll ich denen liefern? Was brauchen die? Da werde ich kurz drauf eingehen. Wie komme ich mit Journalisten in Kontakt? Also manchmal habe ich das Gefühl, Journalisten werden so wie Aliens betrachtet, mit denen man, die irgendwie out of space sind und die schwierig zu ködern sind. Da gehe ich auch mal kurz drauf ein. Und dann die 5 Tipps, wie sie jeden Journalisten vergraulen. Das ist natürlich ironisch gemeint. Das sind so 5 Dinge, die mir in den letzten Jahren immer wieder begegnet sind und die meiner Meinung nach so ein häufig auftretender Fehler sind. Auf die möchte ich eingehen. Und die sollen dann hoffentlich dann nicht nochmal passieren. Das ist so meine Intention. Dann gehe ich kurz auf die Pressemitteilung ein. Also das ist so dann ihr Hauptutensil, sage ich mal. Das ist dann ihre Aufgabe, gute Pressemitteilungen zu schreiben, die interessant für Journalisten sind. Und dann die ersten Schritte für die PR-Strategie. Also was können Sie direkt umsetzen oder in den nächsten Wochen umsetzen? Und danach natürlich Fragen. Ganz kurz zu mir. Also ich habe Politikwissenschaften studiert und Geschichte in Trier, in der ältesten Stadt Deutschlands. Und das sind jetzt so verschiedene Stationen, sage ich mal, so ein bisschen stufenförmig angebaut. Also angefangen mit natürlich ersten Praktika, also bei Lokalzeitungen. Ich komme aus Hof, aus Oberfranken, ganz im Norden von Bayern. Beim Fernsehsender gearbeitet, für verschiedene Online-Publikationen veröffentlicht. Und vor 2 Jahren kamen meine Frau und ich nach Hamburg. Und da habe ich angefangen, bei DB Mobil, dem Kundenmagazin der Deutschen Bahn, zu arbeiten. Ich war aber kein Angestellter von der Bahn, sondern ich habe bei Gruner & Jahr gearbeitet. Das ist ein großer Verlag in Hamburg, der gehört zum Bertelsmann Kosmos. Ist eine Abteilung, sage ich mal. Und seit August bin ich beim Feinschmecker, beim Jahreszeitenverlag. Wie gesagt, ich habe ein paar Exemplare mitgebracht, die können sich gern bedienen. Soweit erstmal zu mir. Also ich war immer so als Online-Redakteur tätig und ich sitze quasi am anderen Ende der Leitung, wo sie quasi hin möchten. Das ist so. Und ich kriege immer E-Mails und schlechte Pressemitteilungen und hoffentlich in der Zukunft bessere Pressemitteilungen. Gut, also warum sollten Sie gute PR machen? Was ist so das Entscheidende? Auch wenn die Medien sehr in der Kritik stehen, die Medien haben nach wie vor eine starke Multiplikatorenrolle. Das heißt, wenn ich auf der Suche bin nach einem Verein, nach einem Sportverein oder nach einem Unternehmen oder nach einem Zahnarzt und ich google das und ich finde bei Google News verschiedene Einträge, dann bin ich auf jeden Fall eher dazu geneigt, die Person, den Akteur oder den Verband zu nehmen, der irgendwie in den Nachrichten erwähnt wurde, der in der Lokalzeitung erwähnt wurde oder überhaupt in den Medien erwähnt wurde. Also diese Multiplikatorenrolle sollte man nicht unterschätzen bei den Medien, weil das auch so ein, da gehe ich nochmal expliziter noch drauf ein, weil das so ein Schneeballeffekt ist. Wenn ich einmal erwähnt werde in den Medien, dann ist es eher wahrscheinlich, dass ich nochmal erwähnt werde, weil andere Journalisten das ja auch lesen und denken sich, der wurde da zitiert, dann kann ich auch mit dem arbeiten. Also die Multiplikatorenrolle, die Autorität und Reichweite. Also mit Reichweite meine ich vor allem Online-Publikationen. Das kann durchaus Traffic für die eigene Seite bringen. Also wenn man dann sagt, okay, könnten Sie meinen den URL-Link von meiner Webseite in den Nachrichten mit einfügen. Das sollte man auch nicht unterschätzen, und diese Autorität meine ich auch, wenn ich erwähnt werde. Also dann habe ich eine andere Perspektive auf diese Person oder diesen Akteur. Journalisten lesen, was Journalisten schreiben, das ist üblich im Tagesgeschäft. Also wir sind ganz viel am Lesen und gucken, über welche Themen wurde bereits was geschrieben und wie kann ich das irgendwie aufarbeiten oder wie kann ich dazu mehr eine andere Perspektive hinzufügen. Das ist so das Tagesgeschäft von Journalisten. Die gucken immer drauf, wer hat was geschrieben und welche Akteure, welche Protagonisten kommen drin vor, kann ich die auch verwenden oder nicht. Das ist so der Gedanke dahinter. Also warum jeder gute PR machen sollte, meiner Meinung nach. Gut, wonach suchen Journalisten? Vor allem suchen sie nach guten und neuen Geschichten. Dazu muss ich kurz ausholen. Also bei mir jetzt in der Redaktion beispielsweise sitzt neben mir ein Kollege, der ist der Weinexperte. Der beschäftigt sich nur beim Feinschmecker nur mit Wein. Und der liest drüber, der recherchiert drüber, der macht auch Weinproben und solche Dinge. Und der entwickelt sich so, zu einem Art Experten, was Wein angeht. Und daneben sitzt ein anderer Kollege, der macht seit 19 Jahren, jetzt sind es 19 Jahre, macht er Olivenöl und Kaffee. Und das ist ganz üblich in Redaktionen, dass man sich auf ein Fachgebiet spezialisiert und sagt, okay, meistens ist da eine vakante Stelle und man holt jemanden rein und der entwickelt sich quasi zu diesem Experten. Und manchmal ist es nicht ganz klar, wer was macht, aber solche Aufteilungen gibt es. Und also man sitzt dann in der Redaktion, man beschäftigt sich Tag ein, Tag aus mit einem Thema und man wird zu so einem Experten und man sucht dann immer nach neuen Geschichten, weil irgendwann hat man auch immer alles gelesen. Das heißt, neue Protagonisten oder eine witzige Anekdote oder eine Möglichkeit, den Sachverhalt anders darzustellen durch besondere Zitate. Das ist eigentlich, wonach wir immer suchen. Das bedeutet für Sie, Sie sollten so einen groben Überblick haben, was genau ist denn bereits veröffentlicht über mein Thema? Was gibt es so in dem Bereich? Das bedeutet auch, dass man sich vielleicht, das ist ein Rechercheauftrag, dass man sich mal hinsetzt und alles mal liest, was es dazu gibt. Und sich die Frage dann zu stellen, okay, wie kann ich dazu eine andere Geschichte erzählen oder eine andere Sichtweise auf das Ganze werfen? Das wäre so die Aufgabe. Das ist das, wonach Journalisten suchen. Wenn man anruft und sagt, ich erzähle jetzt, wie man guten Wein verkostet. Todlangweilig, weil das ist so das Tagesgeschäft. Ja? Also wir hatten einen Weinbauer, der auch selber Mönch ist. Also der ist Mönch und macht das in seiner Freizeit. Das ist zum Beispiel was Witziges. Also etwas, was wir noch nicht hatten vorher. Und dann ist das so ein interessanter Typ. Und auf sowas springen wir dann eher ein. Ja? Auf neue und auf gute und neue Geschichten. Wenn wir uns mit Leuten unterhalten oder Interviewpartnern, möchten wir, dass es wirklich Experten sind. Das heißt nicht, dass sie eine Doktorarbeit drüber geschrieben haben sollten. Aber sie sollten gezeigt haben, entweder durch eine Unternehmensgründung oder durch ihr Tagesgeschäft, dass sie wissen, wovon sie reden. Was wir überhaupt nicht mögen, ist halt Sabbelei. Hat Helmut Schmidt, glaube ich, immer gesagt. Also wenn man merkt, nach 2, 3 Fragen, da kommt nicht so viel Substanz. Also da ist nicht so viel dahinter. Ja? Und es geht immer, das ist auch etwas, was viele nicht verstehen, vor allem wenn man Produkte vorstellt, es geht nicht um ihr Produkt oder um ihr Unternehmen. Das ist vollkommen egal. Es geht um den Mehrwert für den Leser. Also wenn unsere Leser einen Mehrwert durch ihre Geschichte haben oder durch ihr Wissen, dann ist das interessant für uns. Nicht ihr Produkt. Das Produkt steht nicht im Vordergrund, sondern in erster Linie der Mehrwert für den Leser. Also wenn sie aus der Leserdenke heraus argumentieren, dann sind sie erfolgreich auf jeden Fall. Gut, danach suchen Journalisten. Wie kommt man in Kontakt mit Journalisten? So wie man auch mit normalen Menschen in Kontakt kommt, man vernetzt sich. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Weil ich betone das jetzt so, weil man wird als Journalist immer so als Gatekeeper gesehen. Also man pitcht ihn ständig. Als ob ich, wenn ich auf der Straße laufe, immer auf der Suche bin nach einer guten Story. Das ist leider nicht der Fall, sondern wir haben auch ein Privatleben. Und weil ich kriege online auch viele Pitches und auch viele schlechte. Also man ist eine normale Person, das heißt, man hat auch andere Interessen und das ist auch wichtig, dass man darauf eingeht. So. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Also ein Tag der offenen Tür ist ein sehr gutes, sehr gute Möglichkeit, um Journalisten kennenzulernen. Und ich würde diesen Aufwand machen und die Person wirklich in Person treffen. Weil das ist wirklich was anderes, als eine E-Mail zu schreiben. Weil wir werden bombardiert mit E-Mails. Das ist leider die Realität. Und dann spielt es keine Rolle, wie gut ihre Geschichte ist oder wie sehr sie sich mit der Pressemitteilung bemüht haben. Wenn ich sie nicht kenne, dann bin ich erstmal eher, dann sage ich eher, was spricht dagegen? Was spricht dagegen, diese E-Mail direkt zu löschen? Ist leider so, weil wir zu viele E-Mails bekommen. Also Tag der offenen Tür, viele Medienhäuser organisieren solche Tage, wo man einfach in die Redaktion mal reingehen kann, sich umschauen kann und dann in die jeweiligen Ressorts rein kann. Also je nachdem, welches Thema man hat, ist es Wirtschaftsthema oder Sportthema oder ist es der Lokalteil, das ist unterschiedlich. Je nachdem, was einen betrifft, würde ich einfach in die Redaktion hingehen und mich vorstellen, auf jeden Fall eine Visitenkarte dalassen und mitnehmen. Das ist so das A und O. Das habe ich auch gemacht vor meinem ersten Praktikum. Bin hin zur Chefredakteurin damals von der Lokalzeitung, habe mich vorgestellt, habe gemeint, ich möchte ein Praktikum bei Ihnen machen. Was muss ich dafür beachten? Hat sie so erklärt und den nächsten Sommer hatte ich dann das Praktikum. Das ist einfach, man hat so ein Menschengefühl. Wenn die Person dann vor einem steht, dann merkt man einfach, okay, das klappt oder das funktioniert nicht. PR- und Journalismus-Workshops, sowas wie jetzt hier quasi. Also daran habe ich auch an vielen teilgenommen, auch auf lokaler Ebene. Dadurch, dass die Medienetats ja tendenziell eher schrumpfen, was ja auch jetzt kein Geheimnis ist, haben natürlich vor allem Lokalzeitungen ein großes Interesse daran, dass sag ich mal, einfache Bürger oder Menschen, die in der Stadt leben, auch gute PR machen können, damit quasi den Lokalredakteuren zugearbeitet wird. Das ist der Gedanke dahinter. Deswegen organisieren auch viele Medienhäuser, viele Lokalzeitungen auch Journalismus-Workshops, wo die Basics so vermittelt werden. Das gibt's ganz oft. Das hatte ich auch in Trier beispielsweise gemacht bei der Trierischen Volksfreund. Genau. Und wie finde ich heraus, wer für meinen Bereich zuständig ist? Das ist keine einfache Frage, weil ich muss erstmal wissen, wen möchte ich denn kontaktieren? Also wo möchte ich erwähnt werden? Welcher Journalist ist für meinen Themenbereich zuständig? Wenn Sie mir 5 Namen nennen können, die Sie haben, die Sie kontaktieren regelmäßig, dann bin ich beeindruckt. Aber die meisten haben das nicht, weil sie sich nicht vorher die Frage stellen, okay, wer ist mein Ansprechpartner? Wie recherchiere ich das? Also wo gehe ich hin? Aufs Impressum von dem jeweiligen Medium und suche mir die E-Mail-Adresse oder die Telefonnummer raus und kontaktiere diese Person über längere Zeiten. Also es geht nicht darum, 1000 Kontakte zu haben, sondern es reichen 5 Journalistenkontakte und es müssen die richtigen Kontakte sein. Dann hat man auf jeden Fall schon mal, sage ich mal, 80% safe. So, wenn man weiß, diese Person schreibt über mein Thema regelmäßig. Das ist schon viel wert, weil dann weiß ich, okay, in 4-5 Monaten schreibt er auch noch drüber. Dann kann ich den auch noch pitchen und Ideen präsentieren. Also auf der Impressumsseite ist das teilweise sehr unterschiedlich. Manchmal findet man sehr akribisch, also jeder Redakteur ist aufgelistet mit Name, E-Mail-Adresse, Telefonnummer. Manchmal hat man es eher so Ressort, also ressortwirtschaft@medienhaus.de. Da ist es halt schwieriger, da weiß man nicht genau, aber man kann das trotzdem rausfinden, indem man einfach guckt, wer hat denn bereits in der Vergangenheit über dieses Thema öfters mal was geschrieben. Und dann kann man das relativ easy rausfinden. Ich finde auch LinkedIn und Xing, also Xing bin ich nicht so ein großer Fan, ich finde LinkedIn, das ist so das internationale Pendant quasi. Kennt das jeder? Ja, ne? Okay, muss ich nicht erklären. Da bin ich ein großer Fan, weil man das auch als Art Blog nutzen kann und da ist es, ich finde das auch ein bisschen einfach easier von der Usability her und um in Kontakt zu kommen mit Journalisten. Und da gibt es auch einen Chatverlauf, den man nutzen kann, den ich auch angenehm finde. Dort würde ich auch in Kontakt gehen mit den Journalisten, aber nicht direkt pitchen. Es geht nicht darum, dass man dann, nachdem man Freunde geworden ist, direkt sagt, hey, ich hätte da was, wollen Sie vorbeikommen und was drüber schreiben? Das bitte nicht, weil das mögen wir nicht, weil das kriegen wir ständig. Und das ist etwas, was ich zum Beispiel nicht ganz verstehe, warum man bei Journalisten denkt, ja, das ist ja ihr Job, deswegen schicke ich dem jetzt was zu oder woher kommt das? Das würde mich auch mal interessieren, aber gut, das ist ein anderes Thema. Also wenn Sie nur eine Sache jetzt hier mitnehmen, dann wäre das wirklich für mich wichtig, dass ein persönliches Treffen mit dem zuständigen Redakteur das A und O ist. Also wenn Sie das vereinbaren können, dann sparen Sie sich die 300 E-Mails, die Sie in den nächsten 6 Monaten schreiben. Wenn Sie das hinkriegen, das wär top. So viel zur Frage, wie man mit Journalisten in Kontakt kommt. Alles klar, soweit? Ja, okay. So, okay, 5 Tipps, wie Sie jeden Journalisten vergrauen oder was sollten Sie nicht tun, wenn Sie Journalisten kontaktieren. Also Sie haben recherchiert, Sie wissen jetzt, wer zuständig ist für Ihre E-Mail, für Ihr Themenbereich und jetzt geht es darum, dass Sie die Person kontaktieren. Und bitte nicht sowas wie sehr geehrte Damen und Herren. Dann habe ich die E-Mail schon gelöscht, wenn ich Damen lese. Dann bin ich schon draußen. Weil Journalisten sind sehr eitel. Okay? Also ich bin da in der Hinsicht sehr eitel. Ich möchte meinen Namen da oben genannt haben. Sehr geehrter Herr Özkades. Also ich möchte eine personalisierte E-Mail haben. Warum? Weil Medienhäuser in der Exklusivität denken. Das heißt, wenn jetzt 4, 5 andere Journalisten von anderen Medienhäusern dieselbe Geschichte, dieselbe Pressemitteilung bekommen, dann denke ich mir, okay, super, ist ein Wettrennen. Da muss ich ja quasi der Schnellste sein. Bin ich schon draußen, bin ich total abgeturnt, habe überhaupt keine Lust mehr, mich mit dem Thema zu beschäftigen, weil was soll das? Ja, bringt mir nichts. Dann spiele ich quasi auf Zeit. Und das möchte ich nicht. Das heißt, das ist mir schon klar, dass Marketer so die Infos und die Pressemitteilungen so breit streuen möchten wie möglich. Das verstehe ich auch. Also wenn ich jetzt am anderen Ende, wenn ich für ein Unternehmen Online-Marketer wäre, dann möchte ich ja, dass so viele Medienhäuser wie möglich darüber berichten. Das ist mir schon klar. Aber dann tun sie wenigstens so, als wäre die E-Mail personalisiert. Das heißt, dann schreiben sie nicht eine E-Mail und verschicken das an alle, so dass ich auch im CC sehen kann, okay, aha, der Kollege ist auch mit drin und der, sondern schicken sie 6 E-Mails personalisiert. Sie tun so, also vielleicht, sie könnten zusätzlich noch vielleicht 10 Minuten immer warten, bis sie die E-Mails dann versenden. Nee, das passt schon. Also personalisieren Sie die E-Mail und versuchen Sie herauszufinden, wenn Sie wissen, welcher Redakteur zuständig ist, sehr geehrter Herr, so und so. Weil nach unserem letzten Gespräch versuchen Sie auf irgendetwas aufzubauen, woran sich der Redakteur erinnern kann. So, dass er wirklich weiß, okay, ah ja, genau, wir haben letztens gesprochen und da haben wir das und das besprochen. Tipp Nummer 1. Tipp Nummer 2, von A bis Z. Das ist auch so ein sehr, was sehr oft passiert, dass man Pressemitteilungen einfach überladet mit Informationen. Ich sage immer, pro Pressemitteilung ein Informationsgehalt. Also das heißt, wenn es ein Jubiläum gibt, dann ist das Jubiläum die Pressemitteilung. Aber oftmals passiert das, dass man das Jubiläum erwähnt und dann noch erwähnt, ach ja, wir haben noch ein neues Produkt eingeführt. Und ach ja, der CEO, der ist jetzt 60 geworden. Das sind 3 Informationsgehälter. Das klingt jetzt so ein bisschen wie im Kindergarten, aber das ist leider oft Realität, dass die Pressemitteilungen, weil man ja so viel wie möglich teilen möchte und so viel wie möglich erzählen möchte, was ich auch verstehe, dann packt man alles in ein Word-Dokument und verschickt das. Und wir sehen das lange Word-Dokument und denken uns, nö, gelöscht, weg. Wirklich, in der Kürze liegt die Würze. Wirklich, es muss so kurz und so schmal und prägnant sein wie möglich. Weil alles andere schaffen wir gar nicht. Und statt eine lange Pressemitteilung zu schreiben, würde ich das aufsplitten. 3 kürzere. Und das dann über längere Zeit verteilen. Das macht dann mehr Sinn. Also mehr und kürzer, statt ein großes Ding zu versenden. Was oftmals auch fehlt, ist der Anlass. Also man versteht nicht so richtig, was ist jetzt so, warum wird diese Pressemitteilung jetzt versendet? Und dann wirklich auch so, als würde man das der jüngeren Schwester irgendwie erklären und die nichts mit dem Business oder mit dem Geschäftsmodell zu tun hat. Wirklich so einfach wie möglich zu halten. Das liegt so ein bisschen daran, es ist ja, sie versuchen ja etwas Kompliziertes mit Hilfe von Wörtern an eine andere Person näher zu bringen. Das klingt erstmal easy, aber oftmals ist das gar nicht so easy. Deswegen hilft es auch beispielsweise, wenn andere Leute mal, die nichts mit dem Thema zu tun haben, einfach mal drüber lesen über die Pressemitteilung. Und wenn die es verstehen, dann ist okay. Wenn die sagen, nee, das, weiß nicht, das ist ein bisschen strange, dann nochmal überarbeiten. Gut. Keine Fotos und Videos werden mitversendet. Dazu muss ich auch sagen, bitte, wenn Sachen versendet werden, nicht die Videos und die Fotos in die E-Mail reinpacken als Anhang. weil das vom Datenvolumen her dann explodiert, sondern was sich eben anbietet, ist beispielsweise WeTransfer. Das ist für Fotos sehr gut geeignet oder auch für Videos sehr gut geeignet. Dann wird ein zusätzlicher Link mitgeschickt, wo ich dann die Fotos runterladen kann. Also wir leben in einem Zeitalter, wo Bewegtbild, Fotos einfach notwendig sind. Ich sage immer, wenn es kein Foto gibt, dann gibt es auch keinen Beweis, dass das Ding stattgefunden hat. Ob das jetzt ein Jubiläum ist oder eine Produkteinführung oder eine Messe, ist erstmal irrelevant. Fotos sind, und wenn es ganz grottige Fotos sind, trotzdem ist ein schlechtes Bild mir lieber als gar kein Foto. Ob das genommen wird, ist dann nochmal was Zweites. Aber ich würde immer versuchen, Fotos zu machen. Und Fotos, die wirklich Aussagekraft haben. Ich habe vielen Sportvereinen beispielsweise geholfen bei der Pressearbeit. Und da ist auch so ein Ding, was dann mitversendet wird, so Gruppenbilder. Todlangweilig. Und ich weiß nicht, ist das die Schachgruppe? Ist das Taekwondo-Verein? Ist das die Boxgruppe? Man sieht das, als Laie sieht man das ja nicht. Deswegen etwas, ein Foto oder ein Video, bei Videos ist es ja einfacher, aber Fotos mitschicken, die wirklich Aktionen zeigen im sportlichen Bereich. Wenn es ein Produktlaunch ist, dann das Produkt gut dargestellt zeigen. Also ich muss wirklich mit einem Blick sehen können und verstehen können, was das jetzt ist. Wenn es mich zu sehr irritiert, dann sind wir schon wieder draußen. Immer eine Bildsprache versuchen zu wählen, die einfach und schlicht ist und aber trotzdem etwas transportiert, was mit der Pressemitteilung zusammenhängt. Wir wollen ja als Redaktion, dass die Leser auf der Seite bleiben und den Text lesen. Und die Bilder sind das natürlich das Erste, wo dann die Augen hängen bleiben, aber da soll ja mehr passieren. Auf der Messe, Messenbilder sind da auch so eine Sache, also dann gibt es verschiedene Perspektiven, wo man die ganze Halle beispielsweise sehen kann oder Nahaufnahmen, wie gerade Mitarbeiter reden, das ist auch so ein Ding. Wenn ich dann Fotos mitschicke, dann muss das eigentlich auch alles nummeriert sein und auch mit Namen angegeben sein, sodass ich, wir haben ja Fotos und drunter sind ja BUs, also Bildunterschriften, und dann muss ich angeben, ja, Alex Müller, 22, steht links. Wäre es eigentlich meine Aufgabe als Journalist, nachzufragen, nachzuhaken, ist das jetzt wirklich Alex Müller? Aber die Realität ist dann DICM 01, DICM 02, das ist das, was dann mitgeschickt wird. Es geht nicht darum, 1000 Bilder zu schicken, es geht darum, dass man ein, zwei Bilder schickt und dann schreibt, beispielsweise, bei Sportevents ist das immer so, das ist einfacher zu erklären, die Gewinnerin der deutschen Meisterschaft hier links zu sehen und rechts zweiter Platz so und so und mit Namen und Alter. Das ist da ist es offensichtlich, aber irgendwie wird das in anderen Branchen oftmals vergessen oder einfach nicht beachtet. Wenn ich dann 15 Fotos habe, alles mit Gruppenbildern, dann werde ich wahrscheinlich kein Bild nehmen. So. Also bei Fotos würde ich immer darauf achten, transportiert das so die Bildsprache? Wenn ich jetzt flüchtig das Bild sehen würde, verstehe ich, was da passiert ist oder wo ich mich befinde? Es muss ein Stück weit plakativ sein, aber auch nicht zu sehr plakativ. Das ist so eine Gratwanderung. Wie man sich behelfen kann, also ein Dropbox-Link beispielsweise, wo man die Bilder runterladen kann, oder WeTransfer bietet sich da an für die Downloads. Viele machen das auch durch ihre eigene Webseite. Dann gibt es so einen Pressebutton. Da geht man auf den Pressebutton und dann kann man die Fotos direkt runterladen. Und das ist, also wenn Webseiten das Betreiber das machen, dann ist das oftmals sehr gut. Dann ist das auch schon beschriftet und dann ist auch der Bildcredit dabei. Das ist auch wichtig. Also wer ist der Fotograf? Fotografennamen mitschicken. Das ist auch immer so eine Sache. Vor allem online ist das nochmal wichtiger als jetzt im Print. Genau, Aktionsbilder habe ich genannt und weniger Gruppenfotos. Erklärt das mit den Gruppenfotos? Fotos mit Menschen zeigen und auch so beschriften, habe ich auch gesagt. Okay, also Fotos und Videos. Bei Videos würde ich nicht das komplette Video mitschicken per WeTransfer, sondern ich würde einen YouTube-Channel aufmachen und bei YouTube das Video hochladen und den Link von YouTube als Kurzlink dann quasi mitschicken. Oder als lang ist auch okay. Ja, eigener YouTube-Channel. Das ist schnell gemacht. Man braucht nur einen Gmail-Account und dann kann man schon starten. Ich kriege kein Geld von YouTube dafür, das zu sagen. Okay, Tipp Nummer 4, es hat keine Relevanz. Also es spielt gar keine Rolle. Es ist nicht, also man muss sich im Vorfeld wirklich darüber im Klaren sein, welches Medium möchte ich kontaktieren und welcher Journalist ist der richtige Ansprechpartner für mich. Wenn sie das machen, dann sind sie schon mal sehr, sehr gut dabei. Und wenn sie sich 5 Namen recherchieren und die nächsten Monate pitchen, das reicht schon vollkommen. Sie müssen nicht 1000 Journalisten kontaktieren, weil die meisten, die sie jetzt über Xing oder LinkedIn wahrscheinlich vielleicht schon in Kontakt sind, die sind für ihren Themenbereich gar nicht zuständig. Und die sagen, ja, ich leite das weiter an meinen Kollegen. Also ich würde versuchen, immer den direkten Weg zu gehen. Und die Frage, warum sollte dieses Medium etwas drüber schreiben? Also die Relevanz ist immer wichtig. Deswegen sage ich oder gebe den Tipp immer, auf lokaler Ebene anzufangen, weil da die Relevanz am deutlichsten ist. Also wenn ich jetzt ein Berliner Startup bin, dann macht es natürlich Sinn, Berliner lokale Zeitungen zu kontaktieren oder Fernsehsender. Weil einfach die Lokalität, die Nähe zu den Medienhäusern hier ist. Und es ist einfacher, auch in Kontakt zu kommen. Und man sagt, hey, wir sind ein Berliner Startup, schreibt was gefälligst über uns. So jetzt nicht, sondern natürlich, wir sind in Berlin, wir sind ein Berliner Startup, dass man so argumentiert. Deswegen solltet ihr auch was über uns schreiben. Ist das einleuchtend? Jeder möchte in der New York Times sein, jeder möchte bei Forbes sein, aber im Journalismus würde ich, also für die anfangen, erst auf lokaler Ebene anfangen und sich dann hocharbeiten. Weil alles andere wäre zu schwierig einfach, weil da für die bundesweiten Sachen braucht man schon mehr Erfahrung, da muss man schon ein bisschen Medienpräsenz haben. Da kommt wieder der Punkt am Anfang wieder drauf. Journalisten lesen, was Journalisten schreiben. Also wenn sie in der Lokalzeitung, in lokalen Medien schon mal erwähnt wurden, dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass sich das dann hochzieht. Ja, dass sie sagen, ah ja, der Kollege, weil die wiederum lesen ja die Zeitungen vor Ort, also die Lokalzeitungen. Deswegen würde ich so anfangen. Also ganz wichtig, Relevanz. Warum sollten die was schreiben? Und da ist dieser Lokalitätsbezug wichtig. Gut, das ist mein Lieblingstipp. Schwammige Aussagen und Floskeln. Das ist etwas, wo ich sehr, sehr, sehr schnell ungeduldig werde, muss ich gestehen. Also was wichtig ist, dass man wirklich im Unternehmen oder im Verein, im Verband klare Kompetenzaufteilungen zuschreibt. Also wir haben einen Ansprechpartner für Presse. Dass das auf der Webseite steht, mit einer Telefonnummer, mit einer E-Mail-Adresse, die wirklich auch brauchbar ist. Nicht irgendwie mail@ und dann Name und .de, sondern schon was Handfestes. Name, Vorname, @, Unternehmensname.de. Weil alles andere, diese Standard-E-Mail-Adressen, die einmal die Woche oder einmal im Monat geleert werden, fühle ich mich nicht gut aufgehoben, muss ich ehrlich sagen. Ja? Deswegen immer konkret benennen und im Idealfall mit Telefonnummer. Es sollte wirklich jemand auch sein, der Aussagen treffen kann, die er direkt beantwortet. Ja? Nicht, ja, muss ich in Rücksprache, bin ich mir nicht sicher, müsste ich klären mit dem CEO, weiß ich nicht, können Sie mich später anrufen? Nein, kann ich nicht, weil in 2 Stunden muss der Artikel fertig sein und mein Textchef sitzt mir am Nacken. Ich brauche die Antworten jetzt. Und wenn Sie mir die Antworten nicht geben, dann suche ich mir das nächste Unternehmen. Das ist halt harte Realität. Also läuft es halt oftmals in Redaktionen, dass der Zeitdruck da ist und deswegen braucht man die Antwort immer sehr, sehr schnell. Weil wir haben alle Deadlines, also bei DB Mobil war es beispielsweise so, gegen Ende des Monats kamen 2 Deadlines, am Anfang des Monats hatte ich eine Deadline und dann halt zwischendurch noch so kleinere Sachen und dann arbeitet man halt darauf hin, aber es passiert halt immer, dass der Textchef oder der Chefredakteur dann sagt, naja, diese Sichtweise gefällt mir aber irgendwie nicht. Könntest du da noch was anderes recherchieren? Dann sage ich natürlich, selbstverständlich mache ich das. Und dann muss halt eine Alternative auf die Schnelle quasi her. Deswegen immer schnell reagieren. Das ist eigentlich so das Wichtige. Gut, das waren die 5 Tipps. Jetzt die Pressemitteilung. Ich bin ja schon an der einen oder anderen Stelle drauf eingegangen. Also wirklich kurz halten. Ich würde sagen, eine DIN A4 Seite Maximum. Also eine DIN A4 Wordseite, Times, Schriftgröße 12. Es gibt ja also allerlei Tricks, die man anwenden kann. Also nicht zu groß. Die wichtigsten W-Fragen sollten beantwortet werden. Also was ist das für ein Event? Warum ist das wichtig? Also die Relevanz nochmal darstellen. Wer ist dort? Wer tritt dort auf? Wo ist das? Also die wichtigsten W-Fragen. Personalisierung der E-Mail-Adresse, das habe ich, glaube ich, schon oft genug jetzt erwähnt. Fotos und Videos immer als Link mitschicken, beziehungsweise als Link für, also mit den YouTube-Link sozusagen oder als Download. es ist wichtig, es dem Journalisten so einfach wie möglich zu halten. Klar könnte man sagen, ja, er muss ja auch seinen Job machen sozusagen, aber dadurch, dass das immer mehr ansteht, die Deadlines zunehmen und die Medienetats eher sinken, wird es tendenziell eher stressiger werden. Das ist jetzt eine These von mir. Ja? Also der letzte Satz, passen Sie die Tonalität Ihrer Pressemitteilung dem Medium an. Das ist etwas, also es gibt Medien, die sind eher förmlicher, es gibt Medien, die sind eher persönlicher, also erwähnen zum Beispiel das Ich in der Geschichte. Bei manchen findet man es gar nicht. Also das ist aber schon etwas für fortgeschritten, sage ich mal. Wenn man die Pressemitteilung auch ein bisschen in die Richtung anpassen kann, dann ist das so mit Kusshand sozusagen für den Journalisten. So dass er das einfach nimmt, das hatte ich auch ganz oft den Fall, die Redakteure haben es genommen, 1:1 und veröffentlicht. Ob das Print, Online, was auch immer. Die haben das 1:1 so übertragen. Weil ich wusste, worauf die achten, was denen wichtig ist, weil sie ein bisschen förmlicher sind oder nicht. Bei der SZ hatte ich das beispielsweise für einen Sportverein. Die haben das in verschiedensten Medien dann genauso auch veröffentlicht. Wenn man das noch beachtet, das ist aber so, sag ich mal, für Fortgeschrittene. Also das ist so das i-Tüpfelchen. Okay, gut. Erste Schritte für die PR-Strategie. Also was ich bereits erwähnt hatte, ganz wichtig finde ich, dass man auf lokaler Ebene startet. Also dass man sich wirklich hinsetzt und sich die Frage stellt, okay, welche lokalen Medienhäuser, welche lokalen Zeitungen, Radios, Online-Redaktionen, vielleicht Wochenblätter, gibt es auch ganz viele. Manche lachen darüber, aber ich würde es trotzdem einfach machen. Weil das sind vielleicht, das ist nicht vielleicht eine E-Mail, das sind dann 6 oder 7 E-Mails, aber die bringen es langfristig. Also die werden langfristig einen mehr bringen, als wenn man versucht, ständig Spiegel Online zu pushen oder zu attackieren mit E-Mails. Also auf lokaler Ebene anfangen. Welche Journalisten und welche Medien berichten bereits über ihr Thema? Das ist auch so ein Ding. Also 5 Journalistennamen recherchieren. Also wer hat über mein Thema schon bereits was veröffentlicht? Und wie und in welchen Medienhäuser sitzen die? Das einfach aufzuschreiben, aufzuhängen und über Zeit versuchen, mit denen in Kontakt zu kommen. Veröffentlichen Sie wöchentlich Content. Also versuchen Sie es zumindest. Also monatlich ist das Minimum. Einmal im Monat ein Content-Piece zu erstellen. Also das kann eine Pressemitteilung sein, das kann ein Blogpost sein, den man dann umfunktioniert zu einer Pressemitteilung mit ein bisschen Aufwand. Aber dass man wirklich in diesen Turnus kommt, dass man veröffentlicht. Das ist eigentlich so das Entscheidende. Also ich bin der Freund davon, wöchentlich mindestens. Ich habe einen Newsletter beispielsweise, da veröffentliche ich wöchentlich. Egal was ist. Und sei es bei LinkedIn beispielsweise, finde ich es auch super, da kann man Blogposts auch veröffentlichen. Das würde ich auch nutzen, das mache ich auch. Ich habe das jetzt die letzten 2, 3 Jahre. Ich habe da auch nur monatlich, glaube ich, immer was gepostet über Blockchain. Das ist also ich habe da ein großes Interesse dafür. Und ich habe inzwischen 9000 Follower bei LinkedIn. Keine Strategie oder sowas, ich habe einfach nur veröffentlicht. Das war das Einzige, was ich gemacht habe. Ich habe ein Bild reingenommen, ein paar Zitate, einen Artikel rein, veröffentlicht, das war's. Das bringt schon was. Also wirklich versuchen, regelmäßig was zu veröffentlichen. Weil Journalisten suchen auch bei Blogs oder bei sag ich mal, nicht Newsportalen nach Geschichten. Ja? Organisieren Sie ein Interview bei Fiverr.com. Fiverr.com, das ist eine Webseite, wo man die verschiedensten Sachen buchen kann. Also da kann man sein E-Book-Cover erstellen für $5, also das ist ein amerikanisches Unternehmen. Oder man kann eine PR-Strategie verfassen lassen. Oder man kann sich als Interviewpartner quasi bei einem anderen Podcast einkaufen. Also ich soll interviewt werden und ich kaufe mich bei einem Wirtschaftspodcast beispielsweise ein. Und man spricht dann natürlich über die Themen und über was gesprochen wird, aber das kann man machen. Und das ist nämlich, das ist wichtig, weil wenn dann das Interview online ist und zufällig treffen, oder man schickt es dann Redakteuren oder potenziellen Journalisten, die darüber berichten könnten, über ein ähnliches Thema, dann schickt man diesen Link mit und sagt, hey, wir wurden schon mal interviewt, unser CEO oder unser PR-Chef, der wurde schon interviewt über dieses Thema, hier ist das Interview. Das ist schon hilfreich, weil das zeigt mir auch, okay, ein anderer Kollege oder ein Podcaster, was auch immer, hat sich schon mal die Mühe gemacht. Es gibt dann schon bereits Inhalte. Ich kann mir das mal anhören und wenn das interessant ist, vielleicht können wir das irgendwie verwerten und in eine andere Richtung das Interview planen. Das würde ich auch in Betracht ziehen. Solche Sachen sind auch nicht wirklich teuer. Fiverr ist relativ kostengünstig und überschaubar von den Kosten. Genau, und vernetzen Sie sich mit Journalisten auf lokaler Ebene. Das ist eigentlich A und O. Vernetzen, vernetzen, vernetzen. Gut, dann wäre ich soweit durch. Das ist meine E-Mail-Adresse beim Feinschmecker, falls es noch Fragen gibt, aber auch gerne jetzt Fragen stellen. Dankeschön.
Dankeschön, sagen auch Dina und ich. Denn Jakob Özkardis hat uns die Folien seiner Präsentation geschickt und wir haben die für Sie zum Download in unsere Dropbox gepackt. Den Link dazu und den Link zu Jakob Özkardis LinkedIn-Profil finden Sie in den Shownotes. Am nächsten Gabal-Regionalabend Berlin-Brandenburg ist Jolanta Schäfer unser Gast. Sie wird uns zeigen, wie wir durch Kooperationen unser Geschäft erweitern können. Und das werden wir ganz praktisch angehen in einer von Jolanta Schäfer moderierten Netzwerkrunde. Dina Weiler und ich freuen uns, wenn Sie am 26. November dabei sind. Mehr dazu finden Sie auf gabal-berlin.podig.io. Mein Name ist Brigitte Hagedorn. Vielen Dank fürs Zuhören und eine gute Zeit.